schon ein bisschen hineingeführt hat in diesen Lobpreis, den wir einmal in alle Ewigkeit im Himmel singen werden. Und vor allem auch dieses Heilig, Heilig, Heilig. Es hat mich wieder ganz bewegt. Es hat etwas schon von dieser Stimmung vermittelt, wie es wahrscheinlich einmal im Himmel sein wird. Liebe Gemeinde, es ist für mich nicht alltäglich, dass ich von einem Wort aus der Bibel so getroffen werde, dass es mich über Wochen oder sogar Monate ganz tief bewegt. Im letzten Schulsemester habe ich mich intensiv mit dem Propheten Jesaja beschäftigt. Und seit ich diese 7 Verse aus der Berufungsgeschichte des Jesaja gelesen habe, die ich vorhin vorgelesen habe, geht mir ein Vers nicht mehr aus dem Kopf. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Alle Lande, die ganze Erde, die ganze Welt ist voll von seiner Ehre. Dieser Vers, der bewegt mich zutiefst und er fordert mich auch ganz schön heraus. Und ich muss zugestehen, dass ich ihn mit meinem kleinen Spatzenhirn nicht fassen kann. Ich fühle mich etwas wie ein kleines Kind, das irgendwie versucht, die Relativitätstheorie von Einstein zu begreifen und es nicht packt. Und ich frage mich, wen überfordert es nicht, sich einmal bewusst mit dem Wesen Gottes auseinanderzusetzen? Wer kann schon von uns sagen, ich habe Gott erkannt, ich habe sein Wesen erkannt? Ich stehe zwar hier vorne, aber ich muss eingestehen, ich kann das nicht. Und dennoch bin ich vom Wunsch erfüllt und ich möchte heute Morgen nichts anderes tun, als über diese eine Wesenseigenschaft Gottes zu sprechen, die eigentlich kein Mensch richtig erfassen kann. Und das ist Gottes Heiligkeit. Denn wenn ich eines begriffen habe, wenn ich eines in den letzten Monaten erkannt habe, dann ist es das, dass wir die Liebe, die Gnade, die Barmherzigkeit, die Vergebungsbereitschaft Gottes, all diese Eigenschaften, die auch zutiefst zum Wesen Gottes dazugehören, dass wir sie nicht richtig erfassen können, wenn wir uns nicht zuvor auch ganz bewusst mit der Heiligkeit Gottes auseinandergesetzt haben. Ja, dass Gott heilig ist, ich denke, das gehört wahrscheinlich so zum Glauben der meisten von uns so einfach mit dazu. Aber wie wir dann konkret damit umgehen, wenn wir auch einmal mit dieser Seite Gottes konfrontiert werden, ich denke, das scheint doch eher etwas unklar. Und ich habe mich gefragt, ja, warum denn eigentlich? Ist dieses Wort heilig, dieser Begriff, ist der einfach veraltet? Oder müssten wir heute ein neues Wort erfinden oder suchen, der diesen Begriff etwas besser umschreibt? Oder hat sich vielleicht Gottes Wesen verändert im Laufe der Zeit? Oder, ich sage es mal vorsichtig, haben es die Theologen, die Pastoren, die Prediger, die da vorne stehen, auch etwas versäumt, auch diese Seite Gottes einmal ganz bewusst zu betonen? Ja, vielleicht fällt es der älteren Generation ja noch etwas leichter, diesen Begriff heilig mit Leben zu füllen. Nun, ich kann von meiner Generation sprechen und wer sich noch etwas jung fühlt, der darf gerne mich unterbrechen und dazwischen rufen. Ich kann sagen, in meiner Generation kommt dieser Begriff heilig eigentlich nicht mehr vor. Ich habe mir allen Ernstes, ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, wo ich heilig in meinem aktiven Sprachgebrauch überhaupt noch gebrauche. Und nicht einmal meine liebe Frau Naomi konnte mir weiterhelfen. Und da wusste ich, okay, wenn sie keine Lösung weiß, ich befinde mich wahrscheinlich auf dem Holzweg. Naja, ich habe dann gedacht, okay, ich gucke mal bei Wikipedia und bei Duden nach, was die da rausspucken unter diesem Begriff. Und Duden meint also, heilig im Unterschied zu allem Irdischen, göttlich vollkommen und daher verehrenswürdig, sittlich rein, ehrfurchteinflößend und unfassbar. Definition Duden. Definition Wikipedia. Heilig ist etwas ganz Besonderes. Oder auch Verehrenswürdiges. Gut? Nun ja, das tönt in unseren christlichen Ohren nicht ganz fremd. Und dennoch auch nicht ganz fassbar. Und ich frage mich schon, ob es den Kern von diesem Begriff eigentlich trifft. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir uns wieder einmal vor Augen führen, was wir denn überhaupt meinen, wenn wir sagen, dass unser Gott, an den wir glauben, heilig ist. Und dazu möchte ich mit euch diese 7 Verse aus Jesaja 6 anschauen. Und ich hoffe und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Und dass wir am Ende dieses Gottesdienstes sagen dürfen, wie die Emmaus-Jünger: Ja, brannte nicht das Herz in uns, als Jesus, als der Heilige Geist uns die Schrift auftat. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Der Inhalt und die Szene unseres Textes ist unglaublich aufgeladen und vor Spannung eigentlich kaum zu überbieten. Denn er beschreibt die Begegnung des noch jungen Jesaja mit dem einen wahren Gott, dem Herrscher von Himmel und der Erde, dem Herr der Heerscharen, wie es in Vers 3 heißt. Aus Vers 1 entnehmen wir, dass wir uns im Tempel in Jerusalem befinden. So etwa um das Jahr 740 vor Christus. Diese Berufungsgeschichte stellt den Anfangspunkt von Jesajas Prophetenlaufbahn dar, in der er vor allem Israel Gottes Gericht ankündigen musste. Denn obschon Israel wieder einmal Frieden hatte, sie konnten sich endlich aus der Umklammerung ihrer Feinde lösen, es herrschte Wohlstand im Land, sah es um die Herzen der Menschen ziemlich düster aus. Nun, das Großreich Israel war schon seit etwa 200 Jahren in zwei Teilreiche zerfallen, einem Nordreich und einem Südreich. Und deren Könige, ich kann es nicht anders sagen, die waren nicht gerade geistliche Vorbilder. Sie verführten das Volk, Götzen hatten Hochkonjunktur und es wurden überall im Land Götzenbilder, Aschera-Tempel und Pfähle aufgerichtet, um die vielen Götter zu verehren, die sich die Menschen so zurechtgelegt hatten. So heißt es in 1. Könige 14 von dieser Zeit, sie bauten sich Höhen, Gedenksäulen, Aschera-Bilder auf jedem hohen Hügel und unter allen grünen Bäumen. Und ich denke, es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Jesaja gerade in dieser Zeit des geistlichen Zerfalls in Israel mit der absoluten Heiligkeit und Reinheit Gottes konfrontiert wurde. Während Jesaja also im Tempel ist und betet, hat er eine reale Begegnung mit dem einen wahren Gott und sieht ihn auf einem hohen Thron sitzen, dem Symbol der alleinigen Autorität und Herrschaft über den Himmel, über die Erde und auch über die Unterwelt. Jesaja sieht aber noch mehr. Er sieht Seraphim. Nun, das muss man vielleicht kurz erklären, das sind wahrscheinlich Engelswesen, die sich in der permanenten Gegenwart Gottes befinden. Und die singen immer und immer und immer wieder, wie wir es vorhin auch gesungen haben: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Und wisst ihr, ich finde es schon etwas erstaunlich, dass selbst diese Engelswesen, die sich ja in der permanenten Gegenwart Gottes befinden, dass sie seine Präsenz nicht aushalten, ohne sich entsprechend zu verhalten. Was tun sie? Mit zwei Flügeln verdecken sie ihr Gesicht. Vielleicht deshalb, weil wir aus dem Alten Testament wissen, dass kein Mensch und kein Wesen Gott von Angesicht zu Angesicht sehen darf, ohne zu sterben. Ich möchte da ganz eine kleine Klammer auftun. Noch nicht. Das ist das Wunderbare. Denn Jesus verheißt uns ja ganz am Anfang von der Bergpredigt in den Seligpreisungen: Glückselig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Ich finde das wunderschön. Klammer zu. Dann mit zwei Flügeln verdecken sie auch ihre Füße. Vielleicht ist das ein Symbol dafür, dass sie sagen, wir befinden uns in der permanenten Abhängigkeit von Gott. Wir tun nur das, was du Gott uns aufträgst. Wir werden niemals eigenständige Wege gehen, sondern wir gehen nur dorthin, wo du uns hinschickst. Diese Seraphim proklamieren durch ihres dreifache Heilig, 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 die absolute Heiligkeit als Wesenseigenschaft Gottes. Aber nicht nur das. Im gleichen Atemzug rufen sie auch, dass die ganze Welt, die ganze Schöpfung von seiner Herrlichkeit erfüllt ist. Und wisst ihr, wenn ich heute Morgen aufgestanden bin und ihr das wunderschöne Wetter gesehen habt und wenn ich mal wieder angeln gehe, ich liebe Fischen, ich liebe es, an einem Bergbach zu stehen und einfach den Forellen hinterher zu gucken und hoffentlich einen noch an den Haken zu bekommen. Wenn ich da fische, am frühen Morgen, und der Bach plätschert so dahin, und am Morgen, wenn dann der Dampf so aus dem Bach aufsteigt und die Sonne geht auf und die imposanten Berge im Hintergrund und die Vögel, die beginnen zu zwitschern, das ist doch krass, da fällt es doch schwer, an einen puren Zufall zu glauben. Ich kann das nicht. Ja, die Schöpfung verkündet Gottes Herrlichkeit und Ehre. Sie jubelt und jauchzt ihrem Schöpfer zu, wie es Jesaja 49 ganz schön ausdrückt. Eine englische Dichterin hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, als sie schrieb, ich möchte euch das gerne vorlesen, die Erde ist mit Himmel vollgepackt. Ein jeder gewöhnliche Busch brennt mit Gott. Aber nur der, der es sieht, zieht die Schuhe aus. Die anderen sitzen nur herum und pflücken Brombeeren. Ich finde das genial. Nur wer es sieht, wir müssen die Augen auftun. Wir müssen einfach die Augen auftun. Liebe Gemeinde, was ist es für ein Vorrecht, dass wir tagtäglich uns in diese Gegenwart Gottes bewegen dürfen, dem Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und wie oft ist uns diese Gegenwart Gottes gar nicht bewusst, was diese Gegenwart mit uns überhaupt macht. Ich muss von mir aus sagen, ich stehe wahrscheinlich am Sonntagmorgen viel länger vor dem Spiegel und mache mich äußerlich hübsch und schön und frisiere mich, um euch zu begegnen und um euch zu gefallen, als dass ich mich innerlich darauf vorbereite, diesen dreifach heiligen Gott zu begegnen. Außen rein und innen schwein. Ja, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht geht es manchmal in diese Richtung. Die Seraphim proklamieren Gottes Heiligkeit. Und wenn Gott in der Bibel an vielen Stellen als heilig bezeichnet wird, dann heißt das im positiven Sinne, dass er absolut vollkommen, er ist makellos, er ist aber auch rein und gerecht. Der hebräische Begriff, der für heilig verwendet wird, deutet irgendwie an, dass Gott von allem Sündigen und Befleckten und Ungerechten wie abgesondert ist. Er ist nicht Teil dieser sündigen Welt mit ihren Beschränkungen und Begrenzungen. Wir können diesen Gott nicht fassen. Es ist, als würde er wie auf einer anderen Seite des Zauns stehen, nicht vergleichbar und beschreibbar mit irgendetwas, das wir auf dieser Welt finden würden. Und da tut es mir schon ein bisschen leid, wenn ich versuche, Gottes Reinheit und Heiligkeit mit der eines Diamanten zu vergleichen. Sorry Daniel, aber das ist ziemlich tief gestapelt. Das wird Gott nicht gerecht, aber ich habe keinen besseren Vergleich gefunden. Nun, es ist wirklich schwierig, die Heiligkeit Gottes zu verstehen und zu fassen, wenn wir gar keine Vergleichsmöglichkeiten haben. Und dennoch zeigt sich seine Heiligkeit, Gottes Heiligkeit, immer da, wo sie dem Menschen begegnet. Das ganze Alte Testament ist voll von Geschichten, die uns erahnen lassen, wer dieser Gott und wie dieser heilige Gott ist. Und ich wünsche mir, dass gerade die nächsten Verse uns etwas helfen können, diesem Unfassbaren und Unbegreiflichen auf die Spur zu kommen. Im fünften Vers lesen wir, dass die Konfrontation, die Begegnung Jesajas mit der absoluten Reinheit und Heiligkeit Gottes etwas ganz Erstaunliches bewirkt. Jesaja ist zu Tode erschrocken. Eigentlich ist doch das eine absolut merkwürdige Reaktion. Und ich glaube, für uns heute auch nicht so ganz nachvollziehbar. Ich möchte es mit unserer eigenen Situation heute vergleichen. Wer von uns kommt nicht auch in den Gottesdienst mit dem Wunsch, Gott zu begegnen? Seine Größe zu sehen, seine Macht zu sehen, ihn zu erleben, ihn zu erfahren, ihn zu spüren. Das ist doch aller unser Wunsch. Also mein Wunsch ist es ganz bestimmt und es ist auch mein Gebet. Es ist mein Gebet für mich selber, es ist mein Gebet für euch alle, dass wir diesem Gott begegnen dürfen. Und dann, was erwarten wir von dieser Begegnung mit Gott? Ich kann für mich sprechen, vielleicht spreche ich auch für euch, wenn ich sage, ja, eigentlich erwarte ich zuallererst, dass mir Gottes Liebe begegnet. Dass mich Gottes Liebe aus den Socken haut und ich laut beginne, Gott zu rühmen, ihn anzubeten, ihn zu loben, seine Herrlichkeit zu preisen, ihn beginne zu beschreiben. Und da ist es doch etwas verwunderlich, dass bei Jesaja das pure Gegenteil geschieht. Der bricht nicht in Lobgesänge aus, so wie ich es eigentlich erwartet hätte, sondern er ruft voller Panik: Wehe mir, ich muss sterben. Denn ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Die Konfrontation Jesajas mit der absoluten Reinheit und Heiligkeit Gottes lässt ihn schlagartig bewusst werden, dass er ein Sünder ist. Es geschieht etwas und er beschreibt nicht Gott, sondern er beschreibt sich selber. Er beschreibt seine Mitmenschen als Sünder. Und ich glaube, dass Jesaja sich schlagartig in einem neuen Licht gesehen habe und ich glaube auch, dass er niemals in seinem Leben jemals so von sich gedacht hätte. Aber Gott zu begegnen heißt eben immer auch, den Menschen zu sehen. Gott zu begegnen heißt immer auch, den Abgrund der Sünde zu sehen und die eigene Schuld zu erkennen. Eine echte Begegnung mit dem Herr der Heerscharen zu haben und zu machen, heißt immer auch, um ein paar ganz konkrete Sachen zu nennen, mich an die letzte Steuererklärung zu erinnern, die eben vielleicht doch nur 90% der Wahrheit enthielt. Mich meinen Blicken bewusst zu werden, wenn ich hinter dem Steuer sitze, und mir eine hübsche junge Dame entgegenläuft oder entgegenjoggt. Konfrontiert zu werden mit meiner eigenen Lieblosigkeit, mit der ich immer wieder meiner Nachbarin begegne. Konfrontiert zu werden mit meinem eigenen Stolz, mit meinem eigenen Hochmut, der überall immer und wieder Recht haben muss und jedem den Chef zeigen will. Mich an den letzten Tratsch zu erinnern, den ich wieder mal hinter dem Rücken der sogenannten Freundin weitererzählt habe und ich wusste es, dass es nicht richtig ist. Konfrontiert zu werden mit den vielen Halbwahrheiten, mit denen ich meine eigenen Kinder abspeise, mit denen ich meine Großkinder abspeise, nur damit sie endlich zu fragen aufhören. Ah, dann erzählt man lieber etwas und es ist eben nicht ganz die Wahrheit. Gott zu begegnen heißt immer auch, dass ich mir all meinem eigenen Unvermögen bewusst werde, vor diesem heiligen Gott bestehen zu können. Gottes Heiligkeit deckt meine Schuld auf. Da, wo ich Gott begegne, merke ich auch, dass ich ein Sünder bin. Da, wo der Heilige Geist, und ihr habt richtig gehört, heilig, wo der Heilige Geist mich anspricht, da erkenne ich, dass ich ein unheiliger Sünder bin. Heilig, 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 das ist die wichtigste Wesenseigenschaft Gottes und ich glaube, dass von seiner Heiligkeit und durch seine Heiligkeit sein ganzes Handeln begründet ist. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wir können die Liebe und die Gnade und die Barmherzigkeit nicht richtig begreifen, wenn wir uns nicht zuerst mit der Heiligkeit Gottes auseinandergesetzt haben. Denn erst wenn ich mich im Licht der Heiligkeit Gottes erkenne, erst wenn ich die Abgründe in mir selber entdecke und ich merke, ich kann vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Ich glaube, erst dann können wir erahnen, erahnen, was die Liebe Gottes zu uns Sünder bedeutet. Was für ein Glanz vom Evangelium ausgeht. Was für eine Kraft in diesem Kreuz hier drin steckt. An dem Jesus gelitten hat, an dem Jesus gestorben ist und durch dieses Opfer uns mit Gott versöhnt hat und Gott uns geheiligt hat, so wie es in Hebräer 10,10 so wunderbar heißt, so dass wir ein für allemal geheiligt sind durch das Opfer des Leibes Christi. Wisst ihr, das ist die Macht des Evangeliums. Das ist auch die Kraft des Evangeliums, dass Gottes Heiligkeit mich nicht von ihm trennt, sondern dass er mir in seiner Heiligkeit entgegenkommt. Versteht ihr, wenn wir die Heiligkeit Gottes nicht auch betonen, wenn wir Gott quasi entheiligen, dann machen wir auch die Sünde klein. Und ich bin nicht Fan davon, dass wir Christen die Sünde groß machen müssen und sie betonen müssen, aber wir dürfen sie auch nicht ignorieren. Wir sind Sünder. Wenn wir die Sünde klein machen, dann machen wir auch dieses Kreuz klein. Und wenn wir dieses Kreuz klein machen, dann nehmen wir auch dem Evangelium seine Leuchtkraft. Es ist vielleicht etwas gefährlich, was ich jetzt sage, aber gefährlich von der Kanzel ist immer gut, dann bleibt es besser. Es ist nur eine Vermutung von mir. Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum unser Evangelium von der Liebe oftmals so kraftlos erscheint. Weil wir nur die Liebe, die Gnade, die Vergebungsbereitschaft und die Treue Gottes betonen und hochhalten, aber wir sie nirgends festmachen können. Und wer braucht schon Gnade? Wer braucht schon Vergebung, wenn er nicht erkennt, dass mein eigenes Leben und die Heiligkeit Gottes sich einfach nicht vertragen? Im Militär habe ich meinen Kumpels in vielen Gesprächen immer wieder gesagt, Jungs, schaut mal, der Unterschied zwischen allen Religionen und dem lebendigen Glauben an Jesus Christus ist der, dass es bei allen Religionen der Mensch ist, der versucht, zu Gott oder zu einer Gottheit zu kommen. Es ist der Mensch, der versucht, durch gute Werke, durch ein gutes Leben, durch Beten und Fasten, durch spirituelle Übungen, durch was auch immer, durch Kopfstand, dass es der Mensch ist, der versucht, zu einer Gottheit zu kommen. Und bei allen Religionen ist es so, dass ihre Gottheiten sagen, schau, es ist deine Verantwortung und es ist deine Pflicht, zu mir zu kommen. Nicht so beim einen wahren Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist es, der uns in seiner Liebe entgegenkommt. Er ist es, der gesehen hat, du als Sünder wirst meiner Heiligkeit nicht mehr gerecht. Es kann keine Gemeinschaft mehr zwischen mir und dir geben, ohne dass ich selber etwas unternehme, zu dir komme und dir wieder meine Gerechtigkeit schenke. Und stellt euch das vor, genau deshalb kam dieser heilige Gott, der in seiner Gegenwart keine Sünde ertragen kann. Darum kam dieser Gott in deine und meine sündige Welt hinein, um die Sünde zu überwinden und uns zu heiligen und uns wieder den Ehrenplatz einzuräumen, den wir haben als sein Ebenbild, als Ebenbild Gottes. Er ist es, der dich sucht, der dich annimmt, der dich gerecht spricht und dir wieder diese Herrlichkeit gibt, die du als sein Ebenbild auch hast. Ich glaube wirklich, dass Evangelium nur da Evangelium ist, wo ich an mir selber und an meiner Sündenerkenntnis zerbreche und mit Jesaja rufe. Ich kann vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Ich kann nicht bestehen. Ich habe nichts anderes als den Tod verdient und ich bin gerechterweise verurteilt ohne Anspruch auf Gnade. Erst da beginnt das Evangelium, wo ich keinen menschlichen Weg mehr sehe, wo es keinen menschlichen Anspruch auf Freispruch mehr gibt. Warum? Weil es Gnade nur dort gibt, wo jemand rechtsgültig und vor letzter Instanz verurteilt wurde. Es gibt keine Gnade ohne Gericht. Und es gibt auch kein Evangelium ohne Verurteilung. Erst da ist es allein Jesus Christus. Allein die Gnade, wie es einmal Martin Luther bei der Reformation so wunderbar herausgestellt hat und auch betont hat. Jesaja durfte einen kleinen Vorgeschmack dessen erleben, was wir heute das Evangelium nennen. Und ich habe es versucht, in dieser Folie etwas anzudeuten. Jesaja hört den Lobpreis der Seraphim. Er hört diesen Lärm, dieses Getöse und sieht den Rauch und sieht, wie die Türpfosten des Tempels von diesem Getöse zu schütteln und zu wanken beginnen. Und ich finde es unglaublich. Was hört Gott? Was hört Gott in dem Alm in? Er hört den angsterfüllten Schrei eines Sünders, der seine Sünde erkannt hat und daran zerbrach. Und ich finde es unglaublich, genau in diesem Moment, als Gott diesen Schrei hört, muss ein Seraphim seinen Platz verlassen. Stellt euch vor, er muss seinen ewigen Lobpreis Gottes unterbrechen und sich um das gebrochene Herz von Jesaja kümmern. Ein Seraphim kommt zu Jesaja, nimmt eine Kohle vom Opferaltar, berührt die Lippen des Propheten und spricht: Deine Schuld ist dir vergeben, sie ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Das ist das ermutigende Wort des Evangeliums. Das ist das Evangelium, das mir und dir heute Morgen gilt. Vor einer guten Woche ist eine nahe Freundin von meiner Familie gestorben. Und diese Frau war eine tief gottesfürchtige Frau, die ihren Herrn und Erlöser von ganzem Herzen lieb gehabt hat. Und meine Eltern waren sehr gut mit dieser Frau und auch mit ihrem Ehemann befreundet. Und sie durften die Frau in ihrer kurzen und schweren Krankheit ganz nahe begleiten. Und in einem der letzten Gespräche kam diese Frau auf meine Eltern zu, hat sie angeschaut und gefragt: Langt's echt? Langt's echt wirklich? Und meine Eltern, die mir von diesem Gespräch erzählt haben, die Antwort, die sie ihr gegeben haben, hat mich tief bewegt, weil es den Nagel auf den Kopf trifft. Nein. Nein. Es reicht nicht. Es reicht nicht und es wird niemals ausreichen. Aber Jesus reicht. Er reicht vollkommen aus. Sein Opfer für mich reicht vollkommen aus. Das ist der Punkt. Wir können vor der Heiligkeit Gottes nicht bestehen. Aber sein Opfer reicht für mich und für dich vollkommen aus. Das ist das Evangelium. Ich möchte euch heute Morgen herausfordern, euch heute, aber auch in kommender Zeit, euch der Heiligkeit Gottes zu stellen. Ich möchte euch herausfordern und konkrete Sünden einen Schlussstrich zu ziehen. Und ich bin überzeugt davon, dass der Heilige Geist haargenau weiß, wo er bei dir den Hebel ansetzen muss und dass du das spürst und dass du das auch weißt. Ich möchte dich herausfordern, dich dem zu stellen und da Schritte zu tun. Vielleicht hast du auch das Bedürfnis, vor oder während dem Abendmahl oder nach dem Gottesdienst mit jemandem zu sprechen, auch über ganz konkrete Dinge. Dann sind Leute aus dem Leitungsteam da, die gerne mit dir reden und über diese Situation, die dich beschäftigt, beten würden. Und ich weiß, das braucht Mut und es braucht auch unglaublich Kraft. Als ich im November 2040 mit diesem Text aus Jesaja konfrontiert wurde und in gewisser Weise auch mit Gottes Heiligkeit, dann wusste ich, ich muss mit gewissen Bereichen in meinem Leben aufräumen. Ich muss. Und ich bin zu einem meiner besten Klassenfreunde gegangen, mit dem ich eine tiefe und enge Zweierschaft pflege und habe ihm auch unter Schmerzen meine Sünden bekannt. Und ich kann euch eines sagen, das war unglaublich befreiend. Jemanden zu haben, der zuhört, jemanden zu haben, der dann für mich vor diesem heiligen Gott einsteht und mir zuspricht, dass meine Sünden durch das Opfer von Jesus Christus vergeben sind. Denn wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. 1. Johannes 1,9. Was für ein Geschenk ist es, dass wir uns genau diese Tatsache auch im Abendmahl zusprechen dürfen. Was für ein Geschenk ist es, dass wir uns zusprechen dürfen, dass wir in gereinigten, heiligen Kleidern vor Gott kommen dürfen und dass wir ihn einmal von Angesicht zu Angesicht sehen werden, ohne an dieser Heiligkeit zu zerbrechen. Weil das Opfer von Jesus Christus ausreicht. Ich bin ein für allemal geheiligt durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus. Ich würde gerne beten für uns und dass auch der Heilige Geist jetzt wirklich zu uns spricht, weil ich glaube, dass wenn wir eine Begegnung mit dem Herr der Heerscharen, mit unserem heiligen Gott haben, dass er uns auch ganz konkreten Sünden überführen möchte, die wir loslassen und die wir ihm bekennen. Und ich kann wirklich sagen, Gott ist treu und gerecht, er wird uns vergeben. Ich möchte gerne beten und dann werde ich Lukas übergeben, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen. Heiliger Vater, du bist Vater, du bist aber auch heilig. Du bist der Herr über Himmel und Erde, über, über alles, was existiert, über das Sichtbare, über das Unsichtbare. Und wir wollen das proklamieren mit deinen Engeln in alle Ewigkeit. Du bist heilig, heilig, heilig. Du bist gerecht und gut. Ich danke dir, dass wir vor dich kommen dürfen, in der Gewissheit, dass wir an deiner Heiligkeit nicht zu zerbrechen haben. Weil Jesus Christus, weil du selber uns entgegengekommen bist, weil du unsere Schuld getragen hast und weil wir als Geheiligte vor dir stehen dürfen. Was für ein Glanz geht da vom Evangelium aus. Was für eine Kraft steckt in diesem Kreuz. Wir loben und preisen deine Größe, deine Macht und Herrlichkeit. Danke, dass du uns auch deinen Heiligen Geist schenkst, der heilig ist, der uns wieder in einen heiligen Zustand führen möchte und der uns auch zeigt, wo wir falsche Wege gehen, wo es einfach wieder einmal dran ist, Buße zu tun, unser Leben zu überdenken und vor dich zu kommen und gewisse Dinge auch ins Reine zu bringen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns Kraft schenkst, den Mut gibst, auf Menschen zuzugehen, wo wir wissen, wir haben uns verschuldigt, wir haben uns versündigt, das war nicht recht, und dass wir da um Vergebung bitten dürfen. Danke, dass du treu bist. Treu auch über unsere Sünde hinweg. Und dass du den Sieg hast. Du bist heilig. Amen.